Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu Nur Golf auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch herzlich in der Sendung und zur neuen Ausgabe für diese Woche. Wir blicken zurück auf das Fort Worth Invitational im Colonial und auf den starken Auftritt von Justin Rose, der sich nach seinem Sieg jetzt auch wieder als Mitfavorit auf den US Open Titel fühlen darf. Wir blicken auf die European Tour, auf das Flagship Turnier in Wentworth, BMW PGA Championship mit dem Sieger, mit Francesco Molinari, und leider genauso wie auf der PGA Tour mit eher dürftigen Auftritten der Deutschen. Und das setzt sich nahtlos fort dann auch beim LPGA Event in Ann Arbor, auch da aus deutscher Sicht leider trotz eines vielversprechenden Starts am Ende nichts zu holen gewesen. Wer trotzdem gewonnen hat, das klären wir hier bei uns bei Nurgolf auf meinsportradio.de gleich mit Desiree Wolf, unserer Expertin, und mit mir, mit Malte Asmus. Viel Spaß also in den nächsten rund 45 Minuten.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Fort Worth Invitational im Colonial, unsere erste Station hier bei Nurgolf auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch nochmal in der Sendung. Justin Rose war im Colonial der Überflieger an den vier Tagen und sicherte sich am Ende mit minus 20 auch den Sieg. Drei Schläge landete er vor Brooks Koepka und vier Schläge vor Emiliano Grillo. Die landeten auf Platz 2 und 3 vor Kevin Na, der am Ende mit einer minus 14 ins Clubhaus kam, aber auf besondere Art und Weise von sich in dieser Woche reden machen konnte. Das war schon sehr spektakulär, was der Amerikaner zeigte. Wir blicken gleich auch auf ihn, beginnen aber Ehre wem Ehre gebührt natürlich mit Justin Rose, dem Sieger. Der startete mit einer 66 in die Woche, ließ eine 64 am Freitag folgen und spielte dann exakt das gleiche Ergebnis noch einmal am Wochenende. Eine 66 am Samstag und zum Abschluss eine 64. Damit fuhr er seinen insgesamt 9. PGA Tour Titel ein und zog mit Nick Faldo gleich. Beide halten jetzt zusammen die Bestmarke für Engländer nach Siegen auf der PGA Tour seit 1983. Und Rosies Reaktion nach dem verwandelten Putt im CBS Interview war folgende.
Oh yeah, I mean, I'm delighted the way I played this week. Obviously, Hogan's Alley, I try to channel a little bit of that, and obviously the way I hit the ball this week, I can be proud of sort of, you know, the way, I'm a little bit speechless to be honest with you, but you know, Fuchs and I had a great week out there. What a hard week. I mean, Fuchs just kept me hydrated, fed, watered. That was kind of some of the challenge this week, was just getting around this golf course. And, you know, I haven't played this venue in a while, but to win on a golf course like Colonial, I couldn't be more proud. It's such a special golf course, and I've loved playing here this week.
Damit hat Rose nicht nur seinen 9. Sieg auf der Tour eingefahren, sondern er ist auch die neue Nummer 2 im FedEx Cup Ranking, hatte sich also bezahlt gemacht, dass er das Flagship-Turnier der European Tour in Wentworth, wir berichten gleich noch drüber, ausgelassen hat und stattdessen lieber in Fort Worth an den Start gegangen ist mit Ziel US Open-Präparation. Rose war mit 4 Schlägen Vorsprung dort auf die Schlussrunde gegangen und der Sieg, der geriet entsprechend seinem Vorsprung dann auch nicht mehr in Gefahr, hätte allerdings noch etwas deutlicher ausfallen können, denn Rose vergab an der 10, 12 und 13 aus kurzer Distanz noch 3 weitere gute Birdie-Chancen und kassierte am Ende an der 18 auch noch ein Bogey. Und das hatte zur Folge, dass er letztlich den Turnierrekord von Zach Johnson aus dem Jahr 2010 um einen Schlag verpasste. Aber das wird Rose am Ende herzlich egal gewesen sein. Der Fortschritt in Richtung US Open, das ist nämlich das, was für ihn zählt. Und mit seinem Auftritt im Colonial muss er beim nächsten Major natürlich auch zu den Favoriten jetzt gezählt werden. Das Optimum, das habe aber trotz einer deutlichen Verbesserung in den letzten Wochen noch nicht erreicht. Der CBS-Frage, ob er überhaupt Schwächen aktuell in seinem Spiel sehe, entgegnete Rose dieses.
Be honest, come on, it's okay.
You know, I think I'd always love to be more comfortable on the greens, obviously, wouldn't we all? But yeah, I feel like I've still got upside. You know, when I look at my game, I still feel like, you know, this week was a big step in the right direction, taking the range game to the golf course. There's always a bit of a lag effect. You know, you see your progress on the range long before you see it on the golf course. And this week it came for me, but there's still more work to be done.
Rose also auf dem Weg nach oben und das ist auch Brooks Koepka. Der ließ einer 70 zum Auftakt, eine 63 am Freitag folgen, spielte am Samstag eine 67 und zum Abschluss nochmal eine 63. Koepka zeigte damit, dass seine Handgelenksprobleme wohl definitiv abgehakt sind. Der US Open Titelverteidiger ist also rechtzeitig zur Titelverteidigung wieder in Schuss. Und das kann man am Ende auch von Kevin Na sagen. Der hatte eine absolut wilde Woche im Colonial hinter sich. Er eröffnete mit einer 62, spielte dann eine magere 73, ließ der eine 70 folgen, ehe er dann zum großen Schlag ausholte und zum Abschluss noch eine blitzsaubere 61 aus Papier bekam. Platzrekord im Colonial eingestellt und die zweite Top 10 in Folge unter Dach und Fach gebracht. Also Kevin Na auch durchaus gut in Form. Die Freude bei den Jungs an der Spitze groß, ebenso wie die Enttäuschung bei Jordan Spieth. Der hat nämlich derzeit echt Probleme. Der kriegt sein Spiel weiter nicht richtig auf die Reihe. Vor allem das Putting macht wie vor den letzten Turnieren auch jetzt im Colonial wieder Probleme. Geteilter 32. am Ende beim Fort Worth Invitational. Und das ist auch für seine eigenen Ansprüche, hat er auch selber deutlich zu erkennen gegeben, einfach viel zu wenig. Adam Scott, der ja noch um seine Teilnahme bei der US Open bangen muss, der wurde geteilter 50. muss also weiter nachsitzen, wird keine Pause bekommen, muss weitere Turniere spielen, um Punkte eben zu sammeln, dass er doch noch seine Major-Strecke weiter fortsetzen kann. Und Alex Chaker, der einzige Deutsche im Start, der konnte leider seinen guten Start dann nicht weiter aufrechterhalten. Chaker hatte mit einer 66 eröffnet, dann eine 69 folgen lassen, doch der Moving Day, der brachte ihn dann so richtig ins Stocken. Eine 76 dort machte sein Gesamtergebnis völlig kaputt und daran konnte auch die 69 zum Abschluss nichts mehr verändern. Chaker machte zwar noch einen Platz im Ranking gut auf den geteilten 66. Platz, aber mit Even Par insgesamt war das eben dann auch das Ende der Fahnenstange. Ein Platz sehr weit hinten im Leaderboard. Mehr war für ihn nicht rauszuholen. Justin Rose, hatte ich schon gesagt, konnte ja in Fort Worth an den Start gehen, weil er eben nicht zur European Tour rüberflog, nicht in Wentworth an den Start ging, dort nicht um den Sieg mitspielte. Den holte sich ein anderer, nämlich der Italiener Francesco Molinari, und über dessen Sieg unter anderem gegen Rory McIlroy sprechen wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Und dann ist unsere Expertin Desiree Wolf auch mit von der Partie, also gleich mehr bei uns. Vorher der Hinweis auf unsere Berichterstattung zur Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Der Juni steht ganz im Zeichen des Fußballs hier bei uns auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
BMW PGA Championship. Wir schauen in den Wentworth Club in Surrey in England auf das Flagship-Turnier der European Tour und auf den strahlenden Sieger, auf Francesco Molinari. Mit minus 17 hat er am Ende zwei Schläge Vorsprung auf Rory McIlroy, der den zweiten Platz holt. Die geteilten Dritten Lukas Bjerregaard und Alex Noren, der Vorjahressieger, liegen bei minus 14, also drei Schläge hinter dem Überflieger, hinter Francesco Molinari, der einfach in diesem Wentworth Club sich unheimlich wohlfühlt. In den letzten fünfmal bei den letzten sechs Versuchen landet er in den Top Ten. Jetzt hat er den Vogel abgeschossen und dieses Turnier endlich für sich entschieden. Unsere Expertin Desiree Wolf ist natürlich auch heute wieder bei mir. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und Desiree, Molinari hat gesagt, wenn er gefragt werden würde, welches Turnier er sich denn mal für einen Sieg aussuchen dürfte und welches er besonders gerne gewinnen würde, es wäre dieses Turnier gewesen. Jetzt hat's auch endlich funktioniert.
Ja, das ist ja mal schön, wenn man sich das so wünschen kann. so Molinari, das hat sich ehrlich gesagt ja abgezeichnet. Du hast seine Turnierstatistik schon erwähnt. Und er war bei diesem Turnier speziell, der Platz, der liegt ihm offenbar auch noch wirklich besonders gut. Und er war bei diesem Turnier jetzt wirklich da fünfmal in den Top Ten in den letzten sechs Jahren. Also da würde man normalerweise sagen, es ist eine Frage der Zeit, aber Golf läuft dann halt doch nicht so. Und er hat es jetzt aber wirklich geschafft, das für sich zu entscheiden. Und auch nach dem zweiten Platz im letzten Jahr hinter Alex Noren, das war auch schon so, dass er, letztes Jahr war es so, dass Alex Noren ja so eine 62 abgefeuert hat am Sonntag und dieses Turnier also wirklich erdrutschartig dann noch für sich entschieden hat. Da war Molinari ja auch wirklich sehr, sehr dicht schon dran und insofern Freut es mich für ihn, dass er das jetzt dieses Jahr ausnutzen konnte. Damit meine ich, dass eben Rory McIlroy nach wirklich tollen ersten zwei Turniertagen eben dann doch nicht in der Form war, die er sich selbst gewünscht hätte, weil dann hätte Molinari, glaube ich, mehr Paroli geboten.
Aber es war natürlich auch schwer, Molinari Paroli zu bieten nach diesem Wochenende. Am Samstag eine 66 gespielt, heute eine 68 gespielt. Vor allen Dingen, was noch bemerkenswerter ist, in beiden Runden dann auch bogeyfrei geblieben. Überhaupt nur zwei Bogies im Laufe dieses Turniers gespielt, kassiert. Und davon eins auf der ersten, eins auf der zweiten Runde.
Ja, das war halt auch sehr augenfällig, der Gegensatz. Also Francesco Molinari hat dieses Ding wirklich dann auch gerade die Schlussrunde, das war Bilderbuch, wie bringe ich eine Führung heim? Das war dann beim letzten Loch an der 18, hätte es fast noch einen Ticken schief gehen können. Da war sein Approach aufs Grün, der ist dann so zurückgerollt und das Publikum hat auch schon aufgeseufzt und dachte, oh mein Gott, geht der jetzt ins Wasser? Und dann hat er ein richtiges Problem gehabt, weil Rory nämlich dann gegen Schluss ja noch aufgedreht hat mit Birdies an der 17 und 18 und an der 18 aber auch also einen Eagle-Putt noch gehabt hätte. Also mit einem Eagle von Rory und dann womöglich noch einem Bogey von Molinari wäre dann natürlich noch ganz, ganz vieles gekippt. Aber das ist nicht passiert und von diesem 18. Loch abgesehen hat Molinari unglaublich sicher und überlegt das Ding zu Ende gespielt. Also er hat auch nichts groß riskiert, er hat eben dann zum Teil vorgelegt, er hat aber ein Eisenspiel auch gehabt, also wirklich das wie an der Schnur gezogen und demgegenüber stand eben Rory, der dann also hauptsächlich auch erstmal mit seinen Drives total wirklich zu kämpfen hatte, an der 1 und an der 3 gleich mal in die Zuschauer reingespielt hat, an der 4 auch nochmal einen Drive verzogen, mal rechts, mal links, also da war alles mit dabei. Und wenn du dann natürlich so ein Uhrwerk mit dir im Flight hast, ist es schwierig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist die Leistung von Francesco Molinari natürlich, also abgesehen von der golferischen Leistung, auch mental, wenn man das so, ja, kann man mental sagen, wenn man das so sagen möchte, nicht hoch genug einzuschätzen, weil mit Rory im Schlussflight ist nicht angenehm. Also im Sinne von, du weißt, dass Rory McIlroy jederzeit in der Lage ist, da natürlich eine Schlussrunde hinzuzaubern, die alle anderen dann im Regen stehen lässt. Und das ist also wirklich ein würdiger Gegenspieler. Und davon darfst du dich eben nicht beeindrucken lassen. Und ich glaube, Molinari hat da wirklich genau das Rezept gefunden, sich davon frei zu machen und eben Rory sein zu lassen und sein Spiel durchzuziehen und das bogeyfrei durchzuziehen, da er unterwegs auch trotz, in Anführungszeichen, eher risikoarmem Spiel, das ist jetzt auch wirklich also nur die Grundidee des Ganzen gewesen, er hat schon mal auf den Frontline 3 Birdies gespielt, ich meine, damit hast du halt auch schon mal richtig Boden gut gemacht und dann ist ihm letztendlich bis auf wenige Minuten, wo mal Alex Norinet mal aufgepoppt, hat dann aber ein Bogey gespielt und sich wieder rausgeschossen, Bjerregaard konnte nicht mehr rankommen, also Molinari hat da wirklich eine sehr sichere und ganz, ganz beständige Schlussrunde gespielt und sich damit den Sieg auch absolut verdient.
Und nicht nur den Sieg, sondern auch, ja, letztlich auch den Eintrag in italienische Rekordbücher, denn es war sein 5. Sieg auf der European Tour, damit hat er mit dem großen Constantino Rocca gleichgezogen, also beide jetzt bei 5 Europa- oder European Tour Siegen für Francesco Molinari, zudem noch der erste Erfolg bei einem Rolex Series Event im Rahmen dieser neuen Regel. Er hat ja auch die Italian Open schon mal gewonnen, die ja jetzt auch in diese Serie gehören und dann ja auch als nächstes auf dem Programm stehen, aber eben dann noch zu einer Zeit, als diese Rolex-Serie noch nicht existierte. Und er steht damit jetzt auch wieder unter den Top 20 in der offiziellen Weltrangliste des Golfsports, macht da auch 12 Plätze dann gut. Also insgesamt eine ganz rundum tolle Geschichte von Francesco Molinari, den wir natürlich jetzt auch noch im Interview mit den Kollegen der European Tour hören.
Francesco, very well played, co-leader overnight. You've shot a 68 today and you've won the tournament after those top 5 finishes. Finally, you've managed to get a win here at Wentworth.
Yeah, it feels amazing, really. If there was one tournament I really wanted to win, it was this one. And I've been close many times. And yeah, I just think the difference was today. I had a little bit of luck at the right time and sometimes it's your week and sometimes it isn't, so it's great to come out on top. Thanks to BMW for another amazing event this year, like every year, and I can't wait to be back next year.
Just one drop shot since your opening hole on Thursday, that's some record around this golf course.
Yeah, the game was very good mentally. I was very solid. Obviously, the last few holes today, it's a little bit different when you have a lead and you should still be attacking, but it's not that easy. And I did well. I think 18 probably I could have played it a little bit safer, but it was enough, and that's all it matters.
Obviously, going forward, you're the next new winner of the Rolex series as well. So there are big series of events. How nice is it to get your name on that roll of honor?
Yeah, it's great. You know, I haven't won a lot in my career, and to become a Rolex series winner, it's really something I was working towards, and hopefully it'll be the start of a different part of my career. I think I showed today that if I play my best, I'm hard to beat, and I just need to do it more often.
And just finally, Italy next week, your home country, on the back of this, another Rolex Series event. You'll be looking forward to that with good form.
Yeah, well, I'll need to recover some mental energies for that, because it won't be easy after this, but obviously I can't wait to be there and, see a lot of familiar faces after winning here. It's going to be even better than what it would have been.
Die Serie, was man ja auch da noch sagen muss, in Richtung Ryder Cup. Francesco Molinari hat damit auch nochmal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt, sich da jetzt auch wieder mit rein katapultiert in dieses Ranking.
Ja, jetzt ist er im Moment wieder auf dem Platz, der ihn automatisch eben fürs Team qualifizieren würde, was toll ist. Immer, man muss immer sehen, Francesco Molinari, ich will dann immer Francesco sagen, weil wir so viele englische Wörter drin haben, das ist ja furchtbar. Also Francesco Molinari hat ja 2012 beim Wunder von Medina schon mitgespielt und hatte in den Schlusseinzeln dann Tiger Woods als Opponenten. Und da er sich auch durchaus sehr nervenstark gezeigt, ist dann mal zwei Durchgänge, also 2014 und 2016 nicht mit dabei gewesen, aber ist also durchaus jemand, der da auch Erfahrung hat und also den ich durchaus auch sehr gerne im Team sehen würde. Ich gehe auch mal von aus, dass Thomas Björn ihn gerne im Team sehen würde. Da wird sich noch sehr, sehr viel hin und her bewegen. Wir sind natürlich jetzt schon in totaler Aufregung wegen Ryder Cup. Ich ja besonders nervig wahrscheinlich für die Zuhörer, es tut mir leid. Aber das ist halt nun mal unser großes Ereignis dieses Jahr. Und aber trotzdem ist es natürlich so, dass diese Qualifikationsplätze mit Sicherheit noch sehr, sehr viel durcheinander gehen werden. Aber was du sehen musst bei Molinari ist einfach, dass die Formkurve stetig nach oben zeigt in den letzten Wochen. Und wenn er einfach so weitermacht, dann wird es eben auch was mit dem Ryder Cup. Also da habe ich keine Zweifel. Er muss nur jetzt einfach die Form halten und einfach so weitermachen, wie er es jetzt gemacht hat.
Und dann würde er unter anderem mit Rory McIlroy wahrscheinlich zusammen spielen in diesem Ryder Cup Team für Europa. Rory McIlroy, du hattest schon über sein Wochenende gesprochen. Eine 71 und eine 70 am Samstag und am Sonntag nach wirklich hervorragenden ersten zwei Tagen. 67 und 65, da sah es dann ja fast vielleicht nach einem Durchmarsch für Rory McIlroy aus, aber dann kam eben das Wochenende, das ihn am Ende dann ein bisschen gestoppt hat auf dem Weg zu einem möglichen Turniersieg, aber er war trotzdem mit der Gesamtsituation relativ zufrieden, hat auch gesagt, der nächste Sieg, der ist durchaus nahe, der ist sehr, sehr nah sogar, ich habe ein bisschen was umgestellt und man hat schon gesehen, dass es da in die richtige Richtung gehen kann, aber es war eben noch nicht so ganz eingeschliffen.
Ja, also er hat jetzt tatsächlich wieder am Schwung irgendwie ein bisschen was rumgefeilt und das war jetzt das erste Turnier, wo er versucht hat, das eben dann letztendlich zu implantieren in sein Spiel. Und dass das dann noch nicht durchgehend so klappt, würde mir an seiner Stelle jetzt auch noch nicht die ultimative Sorge bereiten. Also bei Rory, ich meine, allein, dass der in der Lage ist, so einen Donnerstag und Freitag zu spielen, deutet darauf hin, dass er natürlich in der Lage ist, dem nächsten Turnier zu gewinnen. Da muss halt nur alles passen und da muss halt dann irgendwie, müssen halt die Drives dann auch mal auf die Bahn oder zumindest ein paar mehr. Und dann ist natürlich, ich meine, also ich würde jegliche Rückschlüsse auf Rorys Verfassung eigentlich aus der ersten Runde ziehen, die er gespielt hat am Donnerstag. Und das war eine der besten Runden im Jahr 2018 von ihm. Und da kann er drauf aufbauen. Und ja, jetzt ist er halt Zweiter geworden. Und ja, er hat den Sonntag nicht nutzen können. Und ja, er hat Molinari nicht in Schach gehalten. Aber er hat selbst auch anerkannt, dass es natürlich auch echt eine Bombenleistung ist, wenn du auf dem Platz in Wentworth zwei Tage bogeyfrei bleibst. Also das ist ihm auch nicht verborgen geblieben, dass Molinari da wirklich wie ein Uhrwerk da eben sein Golfspiel durchgezogen hat. Und dann ist halt ein fehlerhafter Rory, und das war er an diesem Sonntag, dann eben nicht Konkurrenz genug. Ich meine, der Kontrast zwischen den beiden, ich habe mir jetzt so witzigerweise gedacht, als du das auch gesagt hast, von wegen Ryder Cup und mit Rory, du hast es gar nicht so gemeint wahrscheinlich, aber die beiden werden wahrscheinlich sogar ein relativ interessantes Team, wenn die zusammenspielen, und zwar in einem vorzugsweise in einem Bestball. Also in einem Fourball, weil sie so unterschiedlich sind. Also weißt du, wenn Rory sagt, du pass auf, Francesco, du spielst dein Spiel, du spielst sicher durch, dass das Paar praktisch sicher ist und ich kann riskieren, was ich will. Das wäre sogar wahrscheinlich gar nicht mal die allerdümmste Paarung, also könnte man sicher machen. Wir werden sehen, ob das eintreffen wird. Bisher hatte ja Rory mal andere Spielpartner. Aber das ist schon reizvoll. Und ich meine, Molinari hat auch gesagt, also auf der 17 und 18 seinen Plan oder sein Gedanke war eben, jetzt noch paar spielen, dann habe ich's. Und Rory geht da halt ran und aber strebt an, Eagle zu spielen. Also das sind halt das sind ganz unterschiedliche mentale Herangehensweisen auch. Und das ist dann eben immer charmant. Manchmal ist die eine Richtung besser, manchmal gewinnt eben der andere dann mit einem anderen Mindset. Und insofern, ich finde das auch das Schöne am Golf. Ich hätte es auch Alex Noren gegönnt, dass er da nochmal irgendwie voll in den Kampf eingreifen kann und noch ein bisschen mehr Druck ausüben kann. Das ist natürlich dann noch spannender, wenn du als Francesco Molinari dann wirklich die Leute einen Schlag an dir dran hast. Dann ist eben wirklich die Frage, kann er da noch die Ruhe bewahren? Aber er hatte, wie gesagt, im Flight mit Rory, das ist genug Nervenkrieg, glaube ich. Also es ist gar nicht böse, Rory tut ihm ja nichts, aber ich meine, das ist anspruchsvoll genug und er hat sich das jetzt verdient.
Definitiv, das unterstreichen wir auf jeden Fall. Alex Noren, den du angesprochen hast, er hat aber ja nochmal versucht, Druck zu machen. Nicht ganz so stark wie im letzten Jahr mit dieser 62, mit diesem Kursrekord, wo er dann alles noch gedreht hat zu seinen Gunsten, aber auf der Schlussrunde dann eben auch auf der 3, auf der 4 und auf der 7 Birdies gespielt auf der Frontline, an der 10, an der 12 dann nochmal weiter nachgelegt. Da dachte man, okay, jetzt könnte vielleicht noch was gehen. Dann kam die verflixte 13 und das Bogey und die machte ja dann letztlich diese Aufholjagd oder stoppte die Aufholjagd dann. Da machte das Birdie an der 18 dann zum Schluss auch den Kohl nicht mehr fett, ließ ihn dann eben auf den geteilten dritten Platz gehen. Aber auch er zeigt wieder, wenn man diesen Platz kennt, wenn man ihn mag, dann kann man auch wirklich niedrig spielen.
Ja, auf jeden Fall. Alex Noren ist eh ein Spieler, der da letztes Jahr schon gezeigt hat, wie er diesen Platz spielen kann mit der 62 und auch in diesem Jahr. Generell, man kann sich den Spaß machen, wenn wir uns die Zeit kurz nehmen, die Minute, und das Ganze mal so ein bisschen nach Ryder Cup Gesichtspunkten betrachten, wenn wir schon beim Thema sind. Witzig ist ja, dass zum Beispiel auch 4 der 5 Vice Captains von Thomas Björn, die er ernannt hat, und Thomas Björn als Captain natürlich selbst auch am Start waren. Ich meine, das ist klar, wir sind hier beim Flagship Event der European Tour, das hast du ja schon anmoderiert. Und dass das bei denen eben auch ganz unterschiedlich gelaufen ist. Es ist nämlich, ich habe mir gedacht, als der eben gerade bei McDowell und bei Westwood, die ja immer eigentlich im Team waren, Westwood ja beim letzten Ryder Cup so gerade noch als Captain's Pick reingerutscht, Graeme McDowell da schon nicht mehr. Ich habe mir nämlich auch gedacht, als er dann da so seine Vice-Captains berufen hat, der gute Thomas Björn, das ist natürlich auch für die wieder eine andere Situation, wenn die jetzt wissen, dass sie eh dabei sind, wenn auch nur jetzt mal so aus aktiver Spielersicht natürlich nur als Vice-Captain, also nur im Sinne von natürlich will er jeder selber spielen, aber wenn du weißt, du bist eh schon dabei, ich glaube gerade McDowell zeigt auch wieder aufsteigende Form, also ich könnte mir im Extremfall durchaus vorstellen, dass vielleicht einer von denen noch an der Playing-Ecke kratzt und also McDowell eben gut auf einem geteilten 12. Platz, hat wirklich auch eine gute Schlussrunde gespielt. Dann Lee Westwood auf einem geteilten 27. Gut, bei dem ging es tatsächlich am Schlusstag dann bergab. Da hat er eine 74 gespielt, das war jetzt nicht so dolle, aber Robert Karlsson, der ist jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr so ganz vorne irgendwie gesehen worden, der hat einen Cut nicht geschafft und Patrick Harrington eben auch nicht und Thomas Björn aber solidarisch schon gleich 5-mal nicht, der hat nämlich auf Platz 145 abgeschlossen und sich das Feld von hinten angeguckt, buchstäblich. Aber also da war natürlich auch viel Ryder Cup Teampräsenz da und von den Spielern hast du halt Molinari vorne, McIlroy vorne. Bjerregaard fängt an, sich da langsam irgendwo hinzuspielen. Das ist relativ überraschend, weil das so ein unauffälliger Däne ist. Ich hätte ja lieber Torbjørn Olesen gesehen, aber der hat nicht die Form zurzeit. Dann kommt Alex Doren noch um die Ecke. Also da Matthew Fitzpatrick auch mal wieder unter den Top 10. Rafa Cabrera Bello unter den Top 10. Das sind alles so im Moment, ich gucke mal ganz gerne schon so mit der Teambrille von den vergangenen Teams und wer da wohl in diesem Jahr dann wieder dabei ist. Und das sieht eigentlich alles ganz, ganz nett aus im Moment. Und da bin ich gespannt, wie das jetzt bei den nächsten Turnieren weiterläuft. Und wer sich dann letztendlich erstmal automatisch überhaupt qualifizieren kann, da werden wir dann noch Wochen und Monate warten müssen. Aber das ist irgendwie in so einem Ryder Cup, ja, finde ich, permanent eine spannende Frage.
Gucken wir noch einmal auf die ersten acht, die jetzt momentan nach aktuellem Stand dabei wären. Tyrrell Hatton, Justin Rose, Rory McIlroy ganz neu auf vier, Francesco Molinari, und zwar so neu und unerwartet, dass er auf der RyderCup.com Seite noch nicht mal ein Profilfoto hat. Da wird man wahrscheinlich erstmal noch mit Photoshop ein bisschen aktiv werden müssen, um das zu bauen. Auf fünf, John Rahm, gut, der hat ein Foto, Tommy Fleetwood auch, Sergio Garcia und Alex Noren, die wären momentan dabei. Und on the bubble, also die, die momentan dahinter stehen und fraglich sind. Man weiß ja auch nicht, wer vielleicht als Captain's Pick in Frage kommt. Ian Poulter, Ross Fischer, Matthew Fitzpatrick und Paul Casey. So sieht's momentan aus. Nach dem Stand, wenn wir drauf gucken, kein Franzose, und wir hatten ja in den letzten Wochen doch so die, ja, den Eindruck, dass zumindest so der ein oder andere Franzose sich in Richtung Ryder Cup vielleicht nochmal spielen könnte, weil bei den letzten Turnieren die Franzosen doch immer irgendwo mit dabei waren. Zum Beispiel Mike Lorenzo Vera, der ja mehrfach zweite Plätze dann auch geholt hat in den letzten Wochen, aber jetzt, wo es nach Wentworth gegangen ist, kein Franzose unter den ersten 20. Und diesen Gedanken, wo sind denn die Franzosen in Wentworth gewesen, den nehmen wir gleich nochmal wieder auf, hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Kurze Pause, dann reden wir weiter über das Flagship-Turnier der European Tour in Wentworth, die BMW PGA Championship.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de.
Wir waren ausgestiegen bei der Analyse des BMW PGA Championship hier auf meinsportradio.de bei Nur Golf. Diese Revolve und Malte Asmus stellen sich jetzt die Frage, wo sind denn eigentlich die Franzosen geblieben, Desiree? Die waren doch in den letzten Wochen immer relativ weit vorne dabei, diesmal nicht.
Nee, das, also die haben sich alle dann auf einem geteilten 27. da irgendwie eingefunden. Also das ist mit den Franzosen, das ist immer so ein bisschen, also bei mir ist da eher so der Wunschvater des Gedanken, weil eben dieser Heimvorteil ist halt einfach eine charmante Idee. Man muss jetzt vielleicht realistisch betrachtet sagen, keiner von den Franzosen spielt natürlich auf der PGA Tour. Keiner von denen hat jetzt mehrere Siege irgendwie eingefahren. Also und gerade das Ding, mehrere zweite Plätze, so gerne ich ihn sehe mit seinem Schnurrbart, aber Mike Lorenzo Vera hat sich natürlich keinen Gefallen damit getan, ein paar Mal Zweiter zu werden, weil Zweiter in einem Matchplay ist halt blöd. Mhm. Ne? Also, weißt du, das ist so, also du müsstest dann schon, wenn du es nicht in die Punkteränge schaffst, müsstest du schon mit so einer Megaleistung zumindest punktuell mal irgendwie auffallen. Und man muss halt schon auch sehen, dass du musst bei dem starken amerikanischen Team, was da auflaufen wird, und das wird eins der stärksten der letzten Jahre sein, mit Sicherheit. Also das ist so ein Allgemeinplatz, aber ich also wenn ich mir da angucke, wer da in der Mannschaft ist, das ist schon nicht zu verachten einfach. Das wissen wir, das ist meistens so, die sind oft favorisiert, aber dieses Jahr wird's eine harte Nuss werden in Versailles. Und da wird's wichtig sein, dass da auch im europäischen Team einfach Spieler unterwegs sind, die tatsächlich auch zumindest punktuell auf der PGA-Tour spielen und so ein bisschen auch, weißt du, ein gewisses Standing haben und dem gegenübersetzen können. Und da sind die Franzosen im Moment noch nicht so weit. Die sind in der Breite in einem sehr guten Mittelfeld im Moment unterwegs und schaffen es immer wieder auch in die Top 5. Aber es ist nicht so, dass die reihenweise jetzt Turniere gewinnen würden. Mhm. Und das, also wenn man jetzt mal so auf Platzierungen guckt, auch im Race to Dubai, Sebastian Groh ist halt Rang 86 oder so, das hilft gar nicht. Also wer eher noch im Gespräch wäre, Benjamin Hébert, der ist 42. Aber das ist halt auch, ja, Mike Lorenzo Vera ist 47. Also das ist, wie gesagt, in der Breite ganz gut, aber es ist noch ein Tick zu sehr Mittelfeld. Also wird sich zeigen, ob sich da noch einer nach vorne spielen kann. Von der Mentalität her, im Sinne von Heimvorteil, fände ich es gut. Aber ich sehe es im Moment gerade nicht, weil wir haben tatsächlich auf der PGA Tour halt auch einige Spieler. Also ich würde auf jeden Fall mir wünschen, und ich gehe von aus, dass es hoffentlich auch klappt, dass Paul Casey dabei ist, der natürlich seit Jahren da unterwegs ist und weiß, wie das läuft bei denen und auch bei den Amerikanern entsprechende furchteinflößende Standing hat. Und da brauchst du solche Spieler, da brauchst du Alex Noren, der eben auch auf der PGA-Tour unterwegs ist. Da brauchst du die Spieler, die da wirklich schon auch mal da so eine Markierung hinterlassen haben, weil du einfach sonst den Amerikanern gegenüber immer diesen Underdog hast und diese Haltung hast und dich immer beweisen musst. Und das kann sehr anstrengend sein. Und Francesco Molinari zum Beispiel ist ja auch ein Typ, der auf beiden Touren unterwegs ist. Und zwar auch viel in Europa spielt, das tun sie alle. Aber da wird schon das Internationale eher gefragt sein, denke ich mal.
Und wir würden uns natürlich auch wünschen, wenn vielleicht ein Deutscher noch mit dabei wäre. Aber bei den Deutschen ist es irgendwie wie mit den Franzosen. Sehr viel Mittelfeld dabei. Und Mittelfeld ist in dem Fall aktuell vielleicht sogar gerade noch geprahlt, denn der Einzige, der es in Wentworth in den letzten oder in die letzten zwei Tage geschafft hat, war Maximilian Kiefer als 42. Grundsolide, okay, ja, 69, 71, 74, 70 als 76. im Race to Dubai, momentan ja auch mit Kurs auf ja die European Tour Karte für das nächste Jahr, aber Martin Keimer, den man dann natürlich mit Ryder Cup eher in Verbindung bringt, der hat den Cut verpasst, 70 und 74 gespielt, wieder keine Punkte machen können und auch Marcel Siem, gut, der jetzt vielleicht Ryder Cup jetzt nicht unbedingt unsere nächste erste Wahl wäre, weil er einfach auch viel zu, ja, ständig spielt, ist am Ende auch am Cut gescheitert. 76-70. Er ist momentan 165. im Race to Dubai. Also der muss sich auch nochmal ordentlich strecken. Aus deutscher Sicht kann man das Turnier auch wieder vergessen.
Ja. Punkt. Absatz. Nächstes Thema. Nein, also wir reden uns da immer mundfusselig und man will ja auch nicht Sportler jetzt unnötig runterreden, aber es ist jetzt einfach, also bei Marcel Siem wirklich mega wechselhaft und leider mit sehr viel Ausschlag nach unten. Bei Martin Keimer, er kommt einfach nicht in Form, also in die Form, die er natürlich schon mal hatte und also er sucht noch, das ist ja auch immer, das heißt ja auch nicht, dass das völlig utopisch ist, dass der in diesem Jahr noch irgendwas reißt, nur im Moment ist es einfach zu wenig und beim Ryder Cup wird es schon auch drum gehen, wie praktisch die kürzlichen Leistungen sind über einen längeren Zeitraum gesehen. Da gehst du nicht nach einem Turniersieg. Also sollte er es schaffen, aus irgendeinem Grund jetzt im Sommer ein Turnier zu gewinnen, was im Moment, Entschuldigung, leider nicht danach aussieht. Ich würde es mir wünschen, aber er ist noch nicht irgendwie auf dem Punkt. Selbst dann musst du überlegen, ob er dann wirklich zuverlässig in drei Tagen Ryder Cup funktionieren wird. Also Martin Keimer sehe ich im Moment sehr gefährdet da, beziehungsweise also ist einfach, es dauert gerade zu lang, um da wirklich auf sein sehr, sehr, sehr gutes Spiel, was er ja sonst hat, wieder zurückzukommen. Das ist halt nun mal auch nach der Verletzung immer schwierig und alles. Also da, dem rennt, glaube ich, so ein bisschen die Zeit davon im Moment. Und Maximilian Kiefer auf einem alleinigen 42. Rang, übrigens ganz witzig, der einzige mit dem Ergebnis minus 4, also gibt's ganz selten, also im Mittelfeld sind ja immer geteilte Ränge, aber er hat als einziger das Endergebnis minus 4. Das ist für jetzt ein großes Turnier auf der European Tour, ist es irgendwie okay, aber auch er könnte theoretisch, also muss die Top 20 anstreben, wenn nicht sogar mehr, und ist da also wirklich tatsächlich im Mittelfeld unterwegs. Und also aus meiner Sicht, und ich will jetzt da kein negatives Karma verursachen, aber also ich sehe keinen deutschen Spieler beim Ryder Cup, weil ich befürchte, dass es bei Martin Keimer, der einzige wäre, der dafür überhaupt annähernd in Frage kommt, Martin Keimer möglicherweise einfach nicht rechtzeitig in Form kommt dafür. Ich will es nicht ausschließen. Wie gesagt, der Weg ist noch ein Stückchen hin und es wäre natürlich toll, wenn er da jetzt irgendwie im Sommer auftaucht, aber also, dass er jetzt in Wentworth wirklich den Cut nicht schafft, habe ich ganz ehrlich nicht zwingend erwartet. Also ich dachte eigentlich schon, dass wir ihn am Wochenende sehen und diese 74 vom zweiten Tag war halt wirklich nicht besonders.
Aber weil wir eben jetzt auch ein bisschen härter draufgehauen haben, müssen wir auch sagen, klar, solche Ausrutscher, wenn es Ausrutscher wären, gibt es eben auch mal, gibt ja auch noch genügend andere prominente Namen, die eben den Cut nicht geschafft haben. Robert Carlsen auch mit einer plus 2 nach zwei Tagen raus gewesen, der Ryder Cup. Vizekapitän Danny Willett, okay, über den haben wir auch schon oft gesprochen, aber auch Tyrrell Hatton, der momentan Erster aus europäischer Sicht im Ranking ist, momentan die Nummer 1 im europäischen Ryder Cup Team wäre, auch der hat eine plus 2 nach zwei Tagen gespielt, hat es auch nicht ins Wochenende geschafft, also so ist Golf natürlich dann auch. Es liegt auch alles sehr eng beieinander und es kann dann eben auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Das jetzt vielleicht nur ein bisschen noch zur Ehrenrettung der von uns eben so kritisierten. Ja, also, aber du darfst natürlich was sagen, klar.
Nein, zur Ehrenrettung. Nur bevor wir zu irgendwie einem anderen Thema kommen oder so und ich es nicht unterbringe. Bei Martin Keimer muss man jetzt eins fairerweise sagen. Er hat am ersten Tag die 70, diese minus 2, die war ja nicht so schlecht. Er hat auch am zweiten Tag eigentlich eigentlich gut gespielt. Und was eben wirklich einfach eine singuläre Katastrophe war, war halt die 17. Der hat einfach auf einem Par 5 einen Triple Bogey gespielt, hat eine 8 gespielt. Ironischerweise hat er das Loch am Vortag mit einem Birdie abgeschlossen. Also hat am Donnerstag eine 4 und am Freitag eine 8 gespielt auf der 17. Und das hat halt so richtig dann zu Buche geschlagen. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte er den Cut geschafft. Mhm. Also insofern, also das ist genau das, was du gesagt hast. Also das war jetzt zum Beispiel ein Loch, was ihn jetzt da, also ich meine, er hätte ehrlich gesagt meiner Ansicht nach trotzdem jetzt vielleicht dann nicht unbedingt um den Sieg mitgespielt. Aber da ist halt dann mal, also Katastrophen passieren im Golferleben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht gesehen, was er an diesem Par 5 gemacht hat. Aber ein Triple Bogey ist halt schon wirklich verheerend schlecht. Und zieht er halt den Score dann komplett runter. Wenn er das nicht gehabt hätte, hätte er eine Minus 1 gespielt und wäre locker im Cut gewesen. Und insofern, also nur zur Relativierung. Also Martin Keimer, alles Gute und also wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn das klappt. Es gibt aber halt, das ist so dieser Ausreißer, den du thematisiert hast. Es war in dem Fall auch noch wirklich so also ganz, ganz punktuell gesehen ein Loch, was so richtig, wirklich ganz, ganz schlecht gespielt war. Und das hat ihn dann tatsächlich auch noch aus dem Cut katapultiert. Das nur noch zur Ehrenrettung, um die Scorekarte mal noch einzubeziehen.
Also mal gucken, ob es dann vielleicht in der nächsten Woche schon wieder bergauf geht. Da steht ja dann auch schon die nächste Station der Rolex Series an. Da geht's nämlich zur 75. Open d'Italia nach Garda Golf. In den Garda Golf Country Club in Brescia. Also da wird es dann wieder um sehr viel Preisgeld geben, sehr viele Punkte und da wird die Weltelite und vor allem die Elite der European Tour dann wieder am Start sein. Und da will natürlich auch Tyrrell Hatton sich dann besser verkaufen, denn der ist da nämlich Titelverteidiger und Francesco Molinari, auch der hat ganz viel Bock auf dieses Turnier, das Heimspiel. Wir haben es vorhin gesagt, der hat ja auch schon mal gewonnen. Also das sind zwei, die man sicher auf dem Zettel haben sollte. Ian Poulter wird auch mitspielen, also ein Tipp will ich dir jetzt noch gar nicht abverlangen, diese Serie. Das ist, glaube ich, auch, der ist noch schwieriger als sonst zu tippen, wenn man jetzt schon direkt nach dem einen Turnier tippen soll.
Ja, also ich bin ja sehr tippfreudig und lehne mich ja gerne mal absolut weit aus dem Fenster bis kurz vorm Rausfallen. Aber in dem Fall würde ich tatsächlich keinen Tipp abgeben wollen. Weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass das sich in dieser Spitzengruppe abspielt, die sich jetzt da so auf Platz 1 bis 3 tummelt. Zum einen, also sagen wir mal so, was ich mir vorstellen könnte und was ich auch durchaus nicht uncool fände, wäre, wenn Rory tatsächlich jetzt den Sieg holen würde und einfach, weil ganz ehrlich, wenn wir von einem Flagship-Event in Wentworth sprechen, musst du einfach sagen, Rory McIlroy ist der Flagship-Player der European Tour. Und wenn es bei dem gut läuft, dann läuft es auch insgesamt für das Team Europe besser. Also da würde ich mich auch freuen, wenn der da dann jetzt mal wieder reüssieren könnte. Molinari, wow, wenn er das so weitermacht, warum nicht? Und auch Alex Noren ist wirklich sehr beständig in letzter Zeit. Also man denkt ja immer so, naja, jetzt haben die mal beim einen Turnier vorne mitgespielt, es werden jetzt wieder andere sein beim nächsten Turnier. Aber bei den dreien könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass da einer nochmal nachlegt.
Also wie die Form ist, das werden wir natürlich dann überprüfen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Das war's aber noch nicht von uns für heute. Bei den Ladies schauen wir auch noch vorbei in der heutigen Sendung. Desiree, dir schon mal vielen Dank.
Gerne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de liefert dir meinsportradio.de vom 4. Juli bis 15. Juli täglich neue Podcasts, Vorberichte, Analysen, Hintergründe und alle Infos zu allen Teams. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush.
Zurück bei nurgolf auf meinsportradio.de. Last but not least blicken wir jetzt noch auf die LPGA Tour zum LPGA Volvic Championship in Ann Arbor. Und da hatte Minji Lee letztlich gleich doppelt Grund zur Freude am Finalsonntag. Sie feierte nämlich nicht nur ihren 22. Geburtstag, sondern auch den Turniersieg. Und es war ihr erster nach fast zweijähriger Durststrecke für die Australierin. Und dazu benötigte sie ein Birdie an der abschließenden 18 auf einem eigentlich nicht sonderlich schwierigen Par 5. Doch Lee, die war kurz zuvor in leichte Schwierigkeiten geraten. An der 17, da hatte sie sich einen Dreiputt geleistet, fiel mit einem Bogey dadurch etwas zurück und lag dann nur noch gleich auf mit In-Kyung Kim in Führung. Lee brauchte an der 18 also jetzt unbedingt das Birdie, um das Playoff doch noch zu vermeiden. Sie musste aber etwas zittern. Der Abschlag, der war ihr noch gut gelungen. Dann wollte sie aber mit dem Eisen das Grün attackieren. Doch ihr Schlag, dem hat sie ein bisschen zu viel Cut mit auf den Weg gegeben. Aber sie hatte trotzdem Glück, denn die Bäume am Fairway, die verfehlte sie trotz dieses etwas zu viel Cuts dann um Haaresbreite. Und sie konnte dann den Ball doch noch in einigermaßen aussichtsreicher Position platzieren. Ängstlich hatte sie ihm hinterhergeblickt, doch sie hatte dann Glück. Keine Äste, keine Blätter waren in der Flugbahn am Ende drin und so landete der Ball rechts vorm Grün. Und ein Chip und ein Putt später, da war er dann auch im Loch und der Sieg für sie, für die Australierin Minji Lee, dann auch unter Dach und Fach gebracht. Sie schloss das Turnier mit einer minus 16 ab, lag damit einen Schlag vor Kim und zwei besser als Moriya Yutanugan und durfte dann, wie gesagt, gleich doppelt feiern. Nicht zu feiern hatte dagegen Caroline Masson. Die war zwar gut ins Turnier gestartet, hatte eine 66 zum Auftakt gespielt, doch dann brach sie völlig ein. Sie schwächelte, eine 75, eine 76 und eine 73 folgten. Das waren ihre weiteren Rundenergebnisse und der Traum von einer weiteren Top-Platzierung auf der LPGA-Tour musste damit begraben werden. Letztlich sprang gerade mal ein geteilter 68. Platz heraus. Immerhin besser als Letizia Raas-Anderisa und als Sofia Popov. Die beiden weiteren deutschen Starterinnen, die hatten den Cut ganz verpasst. Das war's für heute von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus und Desiree Wolf bedanken sich wieder mal für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback geben wollt an uns, wissen wollt, was wir als nächstes planen, Ideen habt, was wir vielleicht mal für euch umsetzen könnten, welche Fragen ihr vielleicht an die Golfszene habt, was wir mal aufdröseln können für euch, dann schreibt uns das gerne. Entweder hier als Beitrag, als Kommentar unter den Podcast auf meinsportradio.de über unsere diversen Social Media Plattformen oder einfach an die info@meinsportradio.de. Da könnt ihr uns immer erreichen. Schreibt uns einfach, was ihr auf dem Herzen habt und gebt uns gerne Feedback. Bewertet auch unsere Podcasts bei iTunes. Da freuen wir uns über eine kleine Rezension und einen kleinen Hinweis, wie euch unsere Sendungen gefallen. Vielen Dank schon mal im Voraus dafür und vielen Dank für euer Interesse heute und der Hinweis. Im Juni, 20. bis 24. Juni, da sind wir live bei der BMW International Open in Pulheim vor den Toren Kölns vor Ort, werden euch täglich live mehrere Stunden lang auf dem Laufenden halten über das Geschehen dort. Also die European Tour Spitze dann zu Gast auf meinsportradio.de und meinsportradio.de zu Gast bei der European Tour. Das passt zusammen und ihr hört hoffentlich rein mit unserem Stream auf unserer Webseite oder mit der App für iOS. Ganz bequem von unterwegs könnt ihr sogar im Büro dann Golf hören. Wäre noch was für euch sicherlich vom 20. bis 24. Juni hier auf meinsportradio.de.
Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de.